Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Manchmal fällt es mir schwer, das, was mich beschäftigt, in Gesprächen auf den Punkt zu bringen. Wenn ich zum Beispiel mitten in einem Gedankengang bin, der noch nicht so richtig abgeschlossen ist, oder wenn es darum geht, ein Gefühl zu beschreiben, das schon irgendwie da ist, aber das noch irgendwie neu ist und noch nicht so richtig seinen Platz gefunden hat. Und das wirkt dann alles noch so ein bisschen nebulös, vielleicht so eine Unzufriedenheit oder irgendein Wunsch. Und das ist, glaube ich, das kennen viele, ja, dass man das immer mal, dass man das nicht so richtig hinbekommt. Das passiert im Alltag, aber ich glaube, sowas passiert auch im Gebet, im Gespräch mit Gott. Denn im Alltag, da muss man dann irgendwie improvisieren, so ein bisschen um den heißen Brei herumreden, irgendwie durch die Situation hangeln. Und im Gebet ist es aber wesentlich einfacher, weil die Bibel schenkt uns für solche Fälle das Buch der Psalmen. Ein Gebetbuch in der Mitte der Bibel. Ursprünglich das Liederbuch der alten Israeliten. Irgendwann, ziemlich spät, hat es den Weg in unser heutiges Altes Testament gefunden. Die Lieder selbst, die waren dann schon älter, das ist ja auch so. In unserem Liederbuch sind ja auch alte und neuere Lieder drin. Und der besondere Wert der Psalmen liegt darin, die sind unzensiert. Wir schrecken ja manchmal im Gebet davor zurück, bestimmte Gedanken auszusprechen, weil es uns unschicklich erscheint, dieses oder jenes vor Gott auszusprechen, weil sich das einfach nicht gehört. Wenn ich zum Beispiel auf jemanden sauer bin und dem am liebsten die Pest auf den Hals wünschen würde. Aber meint ihr, dass Gott nicht sowieso weiß, was in uns vorgeht? Die Psalmbeter bringen sich mit ihrer Situation, so wie sie sind, mit dem, was sie denken, ohne jeglichen Filter vor Gott und geben sich ihn mit ihren ganzen Zweifeln und Gedanken hin. Und ich bin mir sicher, dass gerade diese schonungslose Offenheit wichtig ist, damit wir im Leben weiterkommen. Und diese Offenheit und Hingabe macht es dann auch leichter für Gott, uns zu helfen. Die Psalmen wollen zuerst eine Hilfe sein, Klarheit über uns selbst zu gewinnen und dann diese Klarheit auch vor Gott zu tragen. Und mit dieser Klarheit umzugehen, ist natürlich auch nicht immer ganz einfach. Aber wir sind ja nicht alleine, sondern wir stehen ja schon im Gespräch mit Gott, unserem Herrn und Erlöser. Und in der Predigt geht es heute auch um einen Psalm. Ein Psalm, der zu dem Thema dieses Adventssonntages passt, unserem Warten auf Hilfe, unserem Warten auf Erlösung. Unserem Wunsch, dass Gott doch in einer ganz bestimmten Situation eingreifen möge, dass er einen Ausweg schenken möge, den wir gar nicht zu sehen in der Lage sind. Ich lese den heutigen Predigttext, Psalm 126. Das ist die neue Genfer Übersetzung. Als der Herr uns aus der Gefangenschaft nach Zion zurückkehren ließ, da war es uns, als träumten wir. Wir lachten und jubelten laut vor Freude. Sogar unter den anderen Völkern sagte man, der Herr hat Großes für sie getan. Ja, Großes hat der Herr für uns getan, darum freuen wir uns sehr. Herr, wende auch jetzt unser Geschick zum Guten, so wie du die ausgetrockneten Bäche im Südland wieder mit Wasser füllst. Wer unter Tränen die Saat ausstreut, wird voll Jubel die Ernte einbringen. Weinend geht der Sämann jetzt über den Acker. Mit sich trägt er den Samen zur Aussaat. Voll Jubel kommt er dann heim von der Ernte, den Arm voller Gaben. Ja, wir sind hier in der Kirche. Und ich glaube, es ist euch allen klar, ihr seid auch so angezogen, eine Kirche ist kein Fußballstadion. Und ich sehe hier niemand mit dem Hannover 96-Schal oder irgendeinem anderen Utensil. Christa, die Fußballmannschaft, die muss erst noch erfunden werden, die solche Farben tragen würde. Und eine Kirche ist kein Fußballstadion. Das ist uns klar, wenn es vor allen Dingen auch um die nicht so schönen Begleiterscheinungen des Fußballs geht. Also manchmal gibt es da so Verunglimpfungen des Gegners, oft auch unter der Gürtellinie. Brutalität, Schlägereien, Vandalismus. Also man sollte besser nicht in einen Zug mit Fußballanhängern geraten, vor allen Dingen nicht, wenn die verloren haben. Ja, Horden von alkoholisierten Halbstarken, denen man am besten und Frau auch am besten aus dem Weg geht. Ja, eine Kirche ist kein Fußballstadion, das kann man aber auch so ein bisschen Bedauern feststellen. Und ich denke, die allermeisten wissen hier noch ganz genau, wo sie am 13. Juli 2014 waren. Oder die Älteren, wo sie vielleicht am 8. Juli 1990 waren oder sogar am 7. Juli 1974 oder vielleicht sogar am 4. Juli 1954. Das waren die Tage, an denen Deutschland jemals eine Fußballweltmeisterschaft gewann. Jetzt wisst ihr es, genau. Genau. Und die meisten können sich sicherlich noch an die Freude daran erinnern, als der entscheidende Ball im Tor war. Ich erinnere mich noch an die Situation, ich habe es vom Fernseher gesehen, Schürrle sprintet mit dem Ball auf der linken Seite los. Das Spiel ging ja immer so hin und her, das war zäh, war schon die Verlängerung, alle haben sich schon so auf so ein nervenzerreibendes Elfmeterschießen eingestellt. Plötzlich wurde man wach, dann der Pass zu Götze, die geniale Annahme und schon war der Ball drin. Kollektive Freude. Und das ist eigentlich schade, dass wir als Kirche so einen Freudentaumel nicht bieten können. Und es ist ja vielmehr im Gegenteil so, dass man früher bewusst in der Kirche sehr ernst war. Lachen war nicht vorgesehen. Man hat vielleicht solche Lieder gesungen, so wie Freue dich Welt, aber lachen durfte oder freuen durfte man sich nicht, zumindest offen. Und gut, dass diese Zeiten heute vorbei sind. Gut, dass wir heute auch im Gottesdienst fröhlich sein dürfen, dass wir lachen dürfen, dass wir applaudieren dürfen. Und deswegen ist doch die Heiligkeit Gottes nicht eingeschränkt oder das Andenken an den Tod Christi. Im Prediger 3 heißt es, alles hat seine Zeit, Lachen hat seine Zeit und Weinen hat seine Zeit. Und zu deinem Lebensweg als Christ, da gehört Freude mit dazu. Freue dich Welt. So wie wir auf eine Wanderung, manchmal geht so richtig steil bergauf, wo wir ins Schwitzen kommen und dann spricht uns vielleicht jemand so mit besserer Kondition an und wir haben gar keine Lust zu antworten, sind auch gar nicht in der Lage dazu, weil wir damit beschäftigt sind, in den Berg hochzukommen. Aber dann geht's wieder eben, vielleicht so leicht bergab, schöne Aussicht und wir genießen es, wir haben Freude. Und Paulus war die Freude immerhin so wichtig, dass er sie bei der Frucht des Geistes in Galater 5, Vers 22 gleich nach der Liebe als zweites aufzählt. Und im ersten Wunder Jesu, als Jesus auf die Hochzeit zu Kana, als er da aus Wasser Wein macht, da geht es um die Freude der Hochzeitsgäste. Ja, und die Freude ist etwas, die fällt uns zu, wenn wir den Weg des Glaubens gehen. Aber das bedeutet nicht, dass wir als Christen immer unentwegt fröhlich sind und in jedem Augenblick vor Lachen geradezu platzen. Freude ergibt sich aus der Gemeinschaft zu Gott. Aus der Gemeinschaft mit Gott und mit anderen Menschen, aus Kommunikation. Von uns aus allein können wir keine Freude kommunizieren. Und deswegen gibt es ja die Unterhaltungsindustrie. Und ihr wisst, es ist ein Geschäftszweig von immenser Größe. Und wir müssen uns das nur mal so vor Augen malen, wer mal bis zum Ende von einem Kinofilm da wirklich sitzen bleibt, das dauert noch so 5 Minuten, bis wirklich jeder Beteiligte da genannt ist. Also nicht nur die Schauspieler, Regisseure, Kameramänner, Ausstatter, Produzenten, Beleuchter, hier ein Assistent und da ein Assistent. Und das nicht nur in Hollywood. Und wir haben das ja heute so im Internet mit YouTube und so, das ist ja eigentlich schon so profaniert, also auf einer ganz niedrigen Ebene, aber auch da, es gibt Leute, ganz viele Leute, die durchforsten diese ganzen unzähligen Amateurvideos, die vielleicht 20 oder 30 Zuschauer haben, nach der einen lustigen Szene schneiden die raus, stellen die zusammen, dann wieder zur neuen Zusammenstellung. Alles nur damit, dass du dich einen Augenblick freust und dafür dann halt eben auf dieser Seite bist, das wirkt sich dann auf die Werbung aus und die kriegen dann das Geld. Oder du investierst Geld, indem du eben in den neuen Film gehst. Du freust dich an der kreativen Arbeit eines anderen. Du kaufst die lebendige Vorstellungskraft eines anderen, um dich ja vielleicht von deinem langweiligen Leben abzulenken, um das wieder lebendig zu machen. Du bist von morgens bis abends beschäftigt, hast dann nach Feierabend, bist du dann nicht mehr in die Lage, noch irgendwas Eigenständiges zu machen, hängst im Sessel. Naja, und wir merken, im Grunde ist das alles so diese Industrie der Freude, ist ein Zeichen dafür, dass es uns in unserer Kultur an Freude mangelt. Obwohl es uns ja eigentlich gut geht. Aber unsere Gesellschaft ist ein bisschen so wie so ein wie so ein alter, gelangweilter, unersättlicher König, der hat sich beim Essen den Bauch vollgeschlagen und vertreibt sich nun mit dem Hofnarren die Zeit. Aber das, was wir uns an Freude kaufen, das reicht immer nur für eine ganz kurze Zeit. Es ist, also klar, es ist nicht falsch, sich Filme anzusehen und auch nicht falsch, dafür zu bezahlen. Es muss nur klar sein, was für eine Art von Freude ist das? Eine Art von Freude mit einer enormen zeitlichen Beschränkung. Wir können uns nicht selbst froh machen. Freude kann auch nicht angeordnet, gekauft oder geplant werden. Echte Freude gibt es nur bei Gott. Indem du dich dafür entscheidest, nicht mehr unter der Herrschaft deiner eigenen armseligen Bedürfnisse zu leben, sondern die Fülle Gottes für dein Leben anzunehmen. Und das ist die Quelle der Freude. Freude entspringt der Fülle, die ist übersprudelnde Lebenskraft. Und Menschen können das nicht auf Dauer hervorbringen. Die Freude entspringt bei Gott. Und das kostet uns etwas. Das kostet das Kreisen um unser eigenes vergängliches Selbst. Das kostet das Wegschauen von den direkten Bedürfnissen, das, was ich jetzt brauche und das, was ich auch meine zu brauchen, das, was ich vielleicht nicht habe, aber unbedingt jetzt haben will, das, was der andere hat, was ich nicht habe. Und du machst dann Gott zu deinem Lebensmittelpunkt, anstelle eben deines Egos. Und was dann passiert, das sehen wir in dem Psalm. Wenn jemand Gott in den Mittelpunkt stellt. Und das ist, in dem Psalm ist das nur so zwischen den Zeilen zu lesen. Also am Anfang des Psalmes wird zurückgeschaut. Und zwar in die bis dahin schlimmste Periode Israels. Nämlich die Eroberung und Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier im Jahr 587 vor Christus. Das war eine lange Belagerung und man kann sich gut vorstellen, wie das ablief, wenn so ein Heer direkt vor der Stadt sitzt, lauter Männer, lauter Soldaten, die nur darauf warten, dass die Tore endlich aufgehen. Mord, Totschlag, Kriegsverbrechen. Und das war nicht anders als die Bilder, die wir vor 2 Jahren in der Ukraine hatten. Und danach war aber nicht Ende. Danach wurden bis auf die ganz ungebildeten Tagelöhner alle, das ganze Land, alle Einwohner wurden ins Exil nach Babylon geführt. 750 Kilometer zu Fuß. Dort fing man dann neu an, aber natürlich, klar, man hatte immer noch die alte Heimat im Herzen. Und nach 70 Jahren, dann erklangen plötzlich ganz neue Töne. Und dann kam der Prophet Jesaja und der prophezeite dann, und das ist ab Jesaja 40, hört sich dann so an. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Und dann ein paar Kapitel später die große Zusage, wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein. Wenn du durch Ströme gehst, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen und die Flamme wird dich nicht versengen. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln. Das prophezeit der Jesaja und dann kurze Zeit später, dann kommt das Kyrus-Edikt. Der persische König sagt, ihr könnt wieder zurückgehen. Und es war so in Babylon gewesen, den Juden war klar gewesen, sie hatten Gott nicht für ihre Schuld verantwortlich machen können. Die wussten, Gott hatte sie gewarnt, immer wieder zur Umkehr aufgefordert. Sie wussten, es war ihre Schuld, sie leben im Exil. Aber dann auf einmal trotzdem die Möglichkeit, wieder in die Heimat zurückzukehren. Gott schickt ihn zuerst den Jesaja, der bereitet sie darauf vor und dann wirkt Gott durch einen Heiden, durch den persischen Großkönig Kyrus, der hatte gar nichts mit Gott am Hut. Aber dieser König gibt den Juden das Signal, ihr könnt wieder zurückgehen. Und die merken, Gott handelt, weil er sie liebt. Und sie merken, sie müssen die Suppe nicht auslöffeln, die sie sich eingebrockt haben. Und das ist bei uns heute immer noch so. Wir müssen auch nicht die Suppe auslöffeln, die wir uns eingebrockt haben. Und genau darum ist Jesus doch am Kreuz gestorben. komm, lass stehen, du musst das nicht aufessen. Das gilt doch nicht nur für irgendeine abstrakte Schuld, die wir uns erst einreden lassen müssen, nach dem Motto, ah, du bist so schlecht. Ja, also das ist da kein Verkaufstrick. Es gibt doch die Charakterzüge, die kennt man selbst am allerbesten, unter denen man leidet, unter verfahrenen Situationen, wo man ganz genau weiß, das ist meine Schuld gewesen. Da muss ich immer noch die Konsequenzen tragen. Und wir haben das ja auch als Volk erfahren. Entschuldigung, DJ, dass ich immer wieder damit anfange. Am 9. November 1989 hat sich vor kurzem zum 35. Mal gejährt. Ja, der Mauerfall. Und am nächsten Tag hieß es in den Zeitungen, gestern Nacht war das deutsche Volk das glücklichste Volk auf der Welt. Ja, da haben wir eine Freude erfahren. Wir wussten auf der einen Seite, genau, wir Deutschen hatten uns die Teilung unseres Landes selbst zuzuschrauben, als Folge des von Deutschland ausgehenden Zweiten Weltkriegs. Aber wir wussten damals auch ganz genau, wem wir das Ende der Teilung zu verdanken hatten. Das wussten auch die Mitglieder aus dem Politbüro der SED. Matthias Sindermann sagte später mal, mit allen haben wir gerechnet, nur nicht mit Kerzen und Gebete. Solche Augenblicke gibt es im Leben eines Volkes, im Leben einer Gemeinde und auch im Leben des Einzelnen. Augenblicke, in denen du so wie im Psalm sagen kannst, als der Herr uns aus der Gefangenschaft nach Zion zurückkehren ließ, da war es uns, als träumten wir. Wir lachten und jubelten laut vor Freude. Sogar unter den anderen Völkern sagte man, der Herr hat Großes für sie getan. Ja, Großes hat der Herr für uns getan, darum freuen wir uns, Herr. Oder Martin Luther sagt, der Herr hat Großes an uns getan, das sind wir fröhlich. Eugene Peterson, der US-amerikanische Theologe, sagt, Freude hat immer eine Geschichte. Sie lebt auf, wo wir uns an die großen Taten Gottes erinnern. Und das ist schon mal eine ganz wichtige Sache, dass wir das nicht vergessen, was Gott uns in unserem Leben Großes getan hat. Und diese Geschichte, die wird hier im Psalm erzählt. Also echte Freude hat eine Perspektive in die Vergangenheit. Und gerade diese Vergangenheit, diese Erinnerung an die großen Taten Gottes, das macht etwas mit uns. Und was das mit uns macht, das sehen wir in den folgenden Versen. Denn aus dem Bezug in die Vergangenheit zurück wächst eine Perspektive für die Zukunft. Also echte Freude hat nicht nur eine Perspektive in die Vergangenheit, sondern echte Freude hat auch eine Perspektive in die Zukunft. Für euch müsste ich das andersrum machen, glaube ich. Ne? Aber klar, ne? Freude wächst dann aus der Erwartung. So, und dann war es so, die Juden hatten sich dann wieder aufgemacht und es war natürlich so, das Land war 70 Jahre lang entvölkert gewesen. Das war eine Wildnis. Ne? Also die Bewässerungssysteme so ausgeklügelt, die funktionierten nicht mehr. Das Land war zugewachsen, das sah ungefähr der Ackerboden, der sah so aus. Und die Mauern von Jerusalem waren nicht wieder aufgebaut. Und unter den Voraussetzungen werden die Rückkehrer nicht sofort Halleluja geschrien haben. Und das mussten sie erstmal verarbeiten. Und das ist wahrscheinlich der Hintergrund des Psalmes. Und ich glaube, das ist heute auch nicht anders. Wir wissen auf der einen Seite, Gott hat Großes für uns getan. Aber wir müssen trotzdem viel verarbeiten. Wir leben in einer Welt, in der sich vieles mit rasanter Geschwindigkeit ändert. Also ich weiß gar nicht, das mit Syrien, das fing da erst diese Woche an und jetzt scheint der Assad da schon wieder weg zu sein. Also Wahnsinn, mit welcher Geschwindigkeit das geht. Vor anderthalb Wochen hätte man gesagt, der sitzt felsenfest im Sattel. Wir sehen das aber auch in Deutschland. Da ist ja nicht vieles so, wie wir es gerne hätten. Ja, wir merken es ja gerade, also es ist Wahlkampf, da kriegen wir auch so die ganzen Unzulänglichkeiten extrem aufs Brot geschmiert. Ja? Immer mit der Hoffnung oder so, die Partei sagt, wir machen alles anders. Ja? Und auch hier in der Gemeinde ist nicht alles so, wie wir es gerne hätten. Also ich persönlich, ich bin zum Beispiel überrascht von der Entwicklung, die unsere Gemeinde auch im letzten Jahr genommen hat. Also ich denke, vor einem Jahr hatten wir das 120-jährige Jubiläum gehabt. Das war eine tolle Feier mit einem Ausblick, voller Hoffnung in die Zukunft. Was war das für ein Geschenk? Was für eine Motivation, sich aufzumachen, als Gemeinde vorwärts zu gehen mit Rückenwind, mit einer neuen Gemeindeleitung. Nun, jetzt sind wir fast ein Jahr weiter und wir merken, das Jahr ist anders gelaufen, als wir noch vor einem Jahr dachten. Aber warum sollte Gott in Zukunft anders mit uns Menschen umgehen, als in der Vergangenheit? Es gibt keinen Grund dafür, dass Gott sein Verhalten seinen Leuten gegenüber ändert. Die Menschen damals denken zurück an die Augenblicke, in denen sie Gott erfahren haben und vertrauen. Sie schauen zurück, die Perspektive in die Vergangenheit. Und sie vertrauen auf die Zukunft. Und ihr Vertrauen, die Hoffnung in die Zukunft, drückt sich in zwei Bildern aus. Weiß nicht, viele von euch waren ja schon mal in Israel und die wissen, dass es von April bis Oktober in Israel nur wenig bis gar nicht regnet. Und in der Zeit trocknen viele Bäche aus, und zwar vor allem auch im Süden von Israel, im Südland, das ist der Negev. So, das sieht dann ungefähr so aus. Und es sieht dann so aus, als ob das hier eine Wüste ist, und zwar für immer. Ne? Nirgendwo ein Grün zu sehen oder mal so ein paar kleinere Büschel, irgendwie so ein ganz verdorrtes Gras. Aber wenn dann im November die Regenzeit beginnt, dann füllen sich trockene Bachläufe innerhalb kürzester Zeit wieder neu mit Wasser. Jetzt ist das Bild weg, was ich da eigentlich haben wollte. Ist egal. Dementsprechend heißt es dann in Vers 4, Herr, wende auch jetzt unser Geschick zum Guten, so wie du die ausgetrockneten Bäche im Südland, also im Negev, wieder mit Wasser füllst. Das zweite Bild ab Vers 5 hat mit der Landwirtschaft zu tun. Jetzt kommt es, genau. Wer unter Tränen die Saat ausstreit, wird voll Jubel die Ernte einbringen. Weinend geht der Seemann jetzt über den Acker, mit sich trägt er den Samen zur Aussaat. Heute ist das ja alles automatisiert. Wir sehen das ja immer so auf den Straßen, wo so diese riesigen landwirtschaftlichen Maschinen manchmal dann rumfahren. Und wir Angst haben, dass sie unsere kleinen Twingos irgendwie zusammendrücken. Das sind Maschinen, große Maschinen. Und wir haben hochwertiges Saatgut und meistens soweit gutes Wetter, dass wir wissen, da kommt auch eine Ernte raus. Und damals in Israel hatte man auch Hoffnung auf eine Ernte, aber nicht so mit der gleichen Garantie und Gewissheit wie heute auch. Und dementsprechend ist für die Beter des Psalms, also alles Leiden, aller Schmerz, alle Leere, eine Enttäuschung, das nehmen sie jetzt als so ein Bild für den Samen. Und der Psalm, der fordert dich dazu auf, sehe diesen Samen in Gott und er wird schließlich eine Freudenernte daraus machen. Sehe das Leiden, was du erfahren hast, sehe den Schmerz, den du erfährst, sehe deine Leere, deine Enttäuschung als einen Samen. Sehe ihn in Gott und Gott wird schließlich eine Freudenernte daraus machen. Vielleicht nicht so schnell, wie du erwartest. Wenn ich im Frühjahr, also ich bin auch so ein Kleingärtner, wenn ich da so Sachen aussehe, so Tomaten oder so, dann bin ich immer ungeduldig, warte darauf, dass es keimt. Dann denke ich immer, ah, das wird nichts. Und dann irgendwann kommt es da raus. Das dauert immer länger, als man denkt. Gott wird eine Freudenernte daraus machen. Vielleicht nicht so schnell, wie du erwartest, aber vertrau trotzdem darauf. Es wird gut ausgehen. Es fängt an mit dem Blick zurück in die Vergangenheit, die Erinnerung an das, was Gott uns Gutes tut. Dass ich das nicht vergesse, sondern in Erinnerung behalte. Und das, was Gott in der Vergangenheit getan hat, darauf auch für die Zukunft zu vertrauen. Diese beiden Blicke, den Blick zurück und den Blick nach vorne. Aber der Blick zurück und der Blick nach vorne, die ereignen sich heute. Und das ist der Schlüssel für die heutige Zeit, gerade auch jetzt im Advent. Und dass wir auch darauf achten, ja, was heißt das? Und vielleicht auch schauen, ja, wo muss ich vielleicht auch etwas anders machen? Das ist so das, wo wir dazwischen stehen. Ja? Also wie komme ich dazu, von dem Blick zurück wieder auch in den Blick nach vorne zu kommen? Und das ist jetzt, das ist so eine Sache, das ist diese Sache des zweiten Advents, diese beiden Blicke, den Blick nach vorne und den Blick zurück. Ich vergesse heute nicht, was Gott mir Gutes getan hat und vertraue ihn heute für die Zukunft. Ich vertraue darauf, dass er eingreifen wird. Ich hoffe, dass er die Erlösung schenkt. Und dann passiert etwas. Dieses Vertrauen, diese Hoffnung, die bewirkt ebenfalls wieder Freude. Ja, also es ist noch gar nichts passiert, aber du merkst auf einmal, du hast ein festes Vertrauen in Gott, dass er handeln wird und du empfindest dafür schon heute Freude. Und diese doppelt gelebte Freude ist Ausdruck meines Glaubens. Und das ist Advent. Zu warten auf Erlösung, zu warten auf Hilfe, aber auch gleichzeitig zu wissen, die Kerze anzuzünden und zu sagen, ich warte nicht umsonst, sondern ich weiß genau, Gott wird handeln. Und das ist dann weder ein Schwelgen in der Vergangenheit noch irgendwie ein Wolkenkuckucksheim auf die Zukunft. Denn gerade, ich verdränge ja nicht die Probleme. Die Probleme, die sind ja da. Und gerade indem ich die Probleme auch an Gott hingebe, im Vertrauen darauf, dass er in der Zukunft eine gute Lösung findet, da verdränge ich sie eben nicht. Und das ist ja das, was wir sonst immer machen. Wir haben ganz viele Probleme, sind aber zu müde, uns damit auseinanderzusetzen und ja, unterhalten uns stattdessen. Und diese Ablenkung, es ist eben eine vergebliche Angelegenheit. Wir versuchen auf diese Weise das zu beseitigen, was uns Schmerz bereitet. Wir versuchen Unsicherheit loszuwerden, indem wir keine Risiken einzugehen. Wir versuchen Enttäuschung loszuwerden, indem wir in unseren Beziehungen und Freundschaften auf Distanz gehen. Ja, und dann wird das Leben langweilig und wir versuchen es dadurch aufzupeppen, indem wir uns Freude in Form von Unterhaltung oder von Urlauben kaufen. Aber die Angst vor dem, was passieren könnte, das ist doch kein guter Ratgeber. Und der Beter, der steckt gerade mittendrin in seiner Tränensaat, das merken wir. Der redet sich das im Vertrauen auch selbst ein. Der sagt, ja, ich vertraue darauf. Er vertraut darauf, dass Gott eine gute Ernte schicken wird. Und das Besondere ist, der Psalm, der steht in der Bibel drin. Ja, also ich sag mal, wenn der sich das irgendwie eingeredet hätte, wenn er dann nicht diese Ernte gehabt hätte, dann hätte er den Zettel so zusammengeknüllt und hätte ihn weggeschmissen. Aber er hat gesagt, okay, diesen Psalm, das, was ich als wirklich erfahren habe, der kommt jetzt so als dieses Dokument der Hoffnung, füge ich den der Liedersammlung bei. Und darüber können wir uns freuen. Wir können uns darüber freuen, dass der Beter das erfahren hat und dass wir das heute auch erfahren dürfen. Weil wir wissen, Gott ist da. Eugene Peterson sagt, die Freude, die auf dem Weg der Nachfolge entsteht, ist ein Überschwang der Seele. Dieser Überschwang kommt nicht für uns, sondern dieser Freude kommt daher, dass wir merken, Gott ist da. Also Freude wird von Gott geschenkt und nicht von uns erarbeitet. Freude wird von Gott geschenkt und nicht daraus, dass wir konsumieren. Und wir wissen, es gibt zu allen Zeiten Leid. Jeder, der hier sitzt, ihr habt alle schon ausreichend, seid ihr schon mit Sachen konfrontiert worden, die einen die Tränen in die Augen treiben können. Und jeder von uns wird noch in ausreichend Leid in Zukunft konfrontiert werden. Freude entsteht dadurch, weil Gott weiß, wie die Tränen am besten abgewischt werden. Freude entsteht, weil wir Gott als einen zuverlässigen Gott erleben, der zu dem steht, was er uns zusagt. Freude entsteht aus der Erfahrung, dass Gott uns liebt. Eine Liebe, die Gott Mensch werden lässt. Eine Liebe, die ihn den Weg ans Kreuz gehen lässt. Zur Vergebung unserer Sünden, für unseren Neuanfang. Wir wissen, es gibt einen Ort, wo ich hingehen kann, wenn ich nicht mehr weiter weiß, weil Gott auch einen Ausweg aus der größten Sackgasse geschaffen hat. Und diese Freude, die hängt nicht davon ab, wie dein bisheriges Leben verlaufen ist, wie viel Glück du bisher hattest, wenn es darum ging, Unheil zu vermeiden. Sie hängt nicht von deiner guten Verdauung ab, nicht von deinem guten Gesundheitszustand oder von deinem guten Rücken. Freude hängt nicht davon ab, ob du in deinem Leben viele oder wenige Fehler machst. Christliche Freude findet sich überall, nicht nur bei alle Tage Sonnenschein, sondern gerade auch in der Einsamkeit, im Schmerz und im Unglück. Und da haben wir den Apostel Paulus, da hatte ich ja schon am Anfang drauf hingewiesen, der kann immer auf irgendeiner Weise seiner Freude Ausdruck geben. Und im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 2, da stellt er fest, wir haben eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal in Gottes Herrlichkeit teilhaben. Doch nicht nur darüber freuen wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Dafür preisen wir Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und aus dem Gefängnis, als in einer Situation, als er mit dem Todesurteil rechnen muss, schreibt er den Philippern in Kapitel 4, Vers 4, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Und Paulus, der macht so deutlich, der erlebt es, dass sich die ausgetrockneten Bäche des Südlands wieder mit Wasser füllen und dass auch eine Tränensaat eine reiche, gute Ernte gibt. Und nicht nur Paulus hat das erfahren, sondern ich glaube, wenn ich jetzt einladen würde, hier nach vorne zu kommen, dass ihr alle mal erzählt, was Gott Großes schon in eurem Leben so getan hat. Ich bin mir sicher, da würden wir noch heute Abend hier sitzen. Es ist natürlich so in dem Psalm, das ist Freude nicht so eine Fertigbackmischung nach dem Motto, nur noch Wasser und ein Ei drauf und fertig. Aber das ist ein Wegweiser für uns. Der Psalm weist uns auf die Oberflächlichkeit unserer weltlichen Freude hin. Und er macht uns klar, wenn wir uns nur auf diese Art von Freude verlassen, dann werden wir im Laufe der Zeit für immer mehr Geld, immer weniger Freude bekommen. Zugleich betont er die Verlässlichkeit der Freude, die Gott schenkt. Er stellt uns den Weg der Nachfolge vor, aus der das Vertrauen erwächst, dass Gott es gut machen wird. Der Psalm erzählt von den großen Taten Gottes, die den Mund mit Lachen und die Zunge mit Rühmen füllen. Und erzählt von einem Volk, das von der Erinnerung an die großen Taten Gottes lebt und von der Hoffnung auf die Zusagen Gottes gehalten wird. Ein Volk, das bis heute bekennt, ja, Großes hat der Herr für uns getan. Darum freuen wir uns so sehr. Und darum sind wir eingeladen, Gott zu loben, zu danken und ihm zu vertrauen. Und das ist nicht immer leicht. Oft braucht es so eine Zeit, bis wir da ankommen, wo der Psalm uns gerne sehen will. Und der zweite Advent, der lädt uns ein, darauf zu hoffen und sich auf diesen Weg zu machen, diesen Weg zu gehen. Den Weg, ja, aus der Perspektive von einem Gestern, eine Perspektive der Hoffnung für morgen zu gewinnen. Und der Weg lohnt sich. Kommst du mit? Amen.